Ich bin der Staat. L'État, c'est moi. Wenn nicht unbedingt Originalton, doch Haltung eines Mannes im 17., 18. Jahrhundert. Er war der wohl größenwahnsinnigste Regent aller Zeiten, Ludwig XIV. Allein beim täglichen Morgenritual mussten 200 Leute antreten, jeden Tag. Sonnenkönig hat man ihn genannt, er selber hielt sich für den Mittelpunkt der Welt. Ich bin der Staat. Ich bin der Größte. I am the greatest. So der Originalton eines Mannes, der in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit seinem herausragenden Punch tatsächlich Millionen vor das Publikum zog. Als ich 14 war, da habe ich mir die Boxkämpfe angeguckt und ich glaube, ich durfte sogar nachts um 3, weil es so großartig war, wenn Cassius Clay alias Muhammad Ali kämpfte. I am the greatest! 30 Jahre lang ist dieser Mann mit Parkinson, mit Schüttellähmung gelaufen, ehe er vor 2 Jahren im Alter von 74 Jahren starb. Ich bin ein sehr stabiles Genie. So der Originalton getwittert am 6. Januar von einem Mann, den seine Landsleute zuerst gewählt haben und jetzt auf seine mentale Zurechnungsfähigkeit überprüfen wollen. Donald Trump. I'm a very stable genius. Ich bin ein sehr stabiles Genie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So der Originalton Jesu, und er sagt das am Vorabend seines Leidens. Ein aufgescheuchter Mob wird ihn ans Kreuz bringen und töten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Ich liebe diese Geschichte von Maria und Martha und Lazarus und Jesus in Bethanien. Sie wirft so viele Fragen auf. Fast alles geht in dieser Geschichte quer ineinander. Hier ist die menschliche Sicht. Hier ist ein Tappen im Blinden, die Nacht, ein Trauern, ein Nichtwissen. Ein paar fromme Sprüche, ja, auch ein bisschen Glaube ist dabei, aber Katzenjammer pur. Und dann Jesus, mittendrin, und mit ihm göttliche Sicht. Eine Sicht über den Horizont hinaus, Vollmacht. Ein Blick auf die Herrlichkeit, auf die Verherrlichung Gottes. Hier menschlicher Geist am Ende, da göttlicher Geist am Anfang. So könnte man das ganze Kapitel überschreiben. Die Schwestern rufen Jesus, so geht es los. Herrlich manipulativ dieser Satz, ach, der, den du lieb hast, dein Freund ist krank. Liebe Frauen, Männer brauchen klare Ansagen. Jesus, komm, schnell, wenn du nicht kommst, stirbt er. Aber Jesus hört auch manipulative Bitten seiner beiden Freundinnen. Er hört immer alle unsere Bitten und Gebete. Glaubst du das? Aber Jesus geht nicht los. Er hat es gehört. Er geht nicht los. Er reagiert nicht, wie die Schwestern es erwarten von ihm. Mit voller Absicht tut er nichts. 2 Tage lang wartet er zu. Warum nur? Weil er eine andere Sicht hat als du und ich mit unseren Sonnenbrillen und Scheuklappen, die hinter den winzigen Horizont unseres eigenen Wohlbefindens nicht hinaussehen wollen. Was soll das? Lässt Jesus uns künstlich zappeln und leiden? Mancher mag so denken, wenn nach dem 100. Hilfeschrei und Gebet nicht wirklich die Not gewendet ist, wenn es einfach nicht besser, sondern noch übler wird. Lässt uns Jesus zappeln? Nein. Aber er weiß, was er tut und wann er es tut. Und er weiß, was er nicht tut. Er weiß, wann seine Stunde gekommen ist, wann Gottes Stunde und Zeit gekommen ist. Das ist souverän. So stellt ihn das Johannesevangelium dar, bis hin zum Kreuz. Er ist der Erhöhte, der den Blick hat, den Überblick auf das Ganze. Und wenn wir Römer 8, 28 glauben, dann muss alles zu unserem Besten beitragen. Glauben wir das? In manchen Situationen klingt das wie ein Hohn. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Was für ein Donnerschlag, woran wir scheitern, woran wir leiden, wo wir am Ende sind, das soll zur Ehre Gottes, zu seiner Verherrlichung beitragen? Glauben wir das? So sieht Jesus. Ach, wenn wir nur ab und zu ein klitzekleines bisschen mit seinen Augen sehen dürften. Das wäre Glaube, die Sicht in die Weite. Ich habe Hauskreisteilnehmer gefragt, ich war so dankbar, die haben eigentlich die ganze Predigt vorbereitet. Ich habe sie gefragt, Krankheit und Leid zur Verherrlichung Gottes? Und manche erzählten, dass sie das schon erleben durften, was Gott aus Leid machen kann, aus dem Dreck des Lebens. Auch wenn manche Not lange und bitter und schwer war, so haben sie Gott erkennen dürfen im Nachhinein. Als das Böse überwunden war, ja, eine Teilnehmerin sagte sogar, ich habe irgendwann erkannt, es hat so sein müssen, damit ich überhaupt den Blick von mir wegwendete und ihn fand. Man stelle sich vor, wir hätten diese Einstellung, was auch immer geschieht, mein Leben, also auch meine Kraft, meine Freude, was ich gerne mache, aber auch meine Lebensengpässe, meine Ohnmacht, ja selbst mein Sterben soll zur Verherrlichung Gottes beitragen. Freud und Leid, gute wie böse Tage, er soll die Regie haben. Er hat den Blick auf das Ganze. Wie hieß es in der Tageslosung des vergangenen Freitags? Siehe, hier bin ich. Der Herr mach's mit mir, wie's ihm wohlgefällt. Mensch, was wäre das für eine Freude, auch nur einem einzigen Menschen mit so einer Haltung zu begegnen. Leider ist unser menschlicher Blick, auch meiner, von Natur aus anders. kurzsichtig und dann vor allem auf den eigenen Bauchnabel gerichtet, verkrümmt. Immer wieder wandert der Blick, auch wenn wir bewusst als Christen leben wollen, dahin, wie es uns geht, was uns hilft, nützt, in welchem Licht wir stehen, welche Gewinne oder Verluste uns ins Haus stehen, wie wir Vorteile aus diesem oder jenem ziehen. Und überdies sehen wir oft nur die Unzulänglichkeiten des Lebens, weil es eben nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und wir vergessen den Dank. Jesus hat den befreienden anderen Blick. Und er lädt uns heute Morgen ein, unser Leben neu mit seinen Augen, aus der Perspektive, aus der Sicht der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es ist dieses geistliche, göttliche Sehen, das ihn so souverän macht. Er sieht von Anfang an den toten Lazarus schlafend. Der leibliche Tod ist für Jesus ein Schlaf. Und der wird wie der nächtliche Schlaf in einem Nu, gleichsam mit einem Fingerschnipsen, beendet. Es ist ein geringes, einen Schlafenden aufzuwecken. Bei manchen vielleicht nicht, aber ich muss nur mich leise aus der Tür herausschleichen und wenn ein kleinster Lichtschimmer rein dämmert ins Zimmer, dann kann es sein, dass meine Frau schon hellwach ist. Manchmal reicht auch ein ganz leiser Schnarcher von mir. Es ist vorbei mit dem Schlaf. So wird es auch mit dem leiblichen Ton tot sein. Mit einem einzigen Ruf wird Jesus uns auferwecken. Und wir werden diese Stimme hören. Glaubst du das? Die Jünger aber und wir Menschen des 21. Jahrhunderts, wir können da Jesus kaum mehr folgen. In unserer Zeit wird der Tod, wird das Sterben mit allen Mitteln verhindert, wenigstens verzögert, am liebsten vergessen und verdrängt. Wir haben weitgehend den Blick hinter den Horizont verloren. Aus der Perspektive der Bibel ist dieser Verlust, dieser Unglaube das eigentliche Drama. Die Bibel bezeichnet es sogar als geistlichen Tod. Verrückt. Lieber verharren wir wie der eine Zwilling im Mutterleib, in der engen Dunkelheit, in unserer beschränkten Sicht und leugnen alles andere, nur weil wir nicht glauben können, dass es da noch etwas anderes gibt, was den Namen Leben verdient. Obwohl es so viele deutliche Spuren dieses Lebens gibt, der Herzschlag der Mutter, das hören die Säuglinge den ganzen Tag, wie sie summt, über den Bauch streichelt. Die Stimme Jesu, hast du sie noch nie gehört? Mein Großvater hatte sein Leichenhemd im obersten Fach seines Wäscheschrankes. Er konnte es jeden Tag sehen. Als er mit 53, das war im Jahr 1936, eine schwere Grippe erlitt, die dann auf die Nieren überging, spürte er nach 14 Tagen Krankheit, jetzt kommt mein irdisches Ende. Er rief die Ältesten der Gemeinde, hatte selber dieses Amt inne, und verabschiedete sich von ihnen. Und er wünschte sich noch ein Lied, singt doch bitte, ich will dich lieben, meine Stärke. Die Ältesten, die waren so traurig, die konnten gar nicht mehr singen. Dann hat er es einfach selber angestimmt und bis zum letzten Vers gesungen. Wenige Stunden später hat er die Augen geschlossen. Unzählige Generationen vor uns haben sich im Glauben mit dem Sterben auseinandergesetzt. Jeden Abend sangen oder beteten sie Abendlieder. Und wenn Sie da reingucken im Gesangbuch, die handeln in ihrer letzten Strophe immer davon, einmal zu Hause bei Christus zu sein. Und diese Menschen konnten gehen, und gehen lassen, weil sie von einer eigentlichen Heimat wussten, weil sie Christus, den Lebendigen, beim Wort nahmen. Vielleicht auch, so war es bei meinem Großvater, weil sie noch nicht einmal Penicillin hatten oder Defibrillatoren oder Chemotherapie. Es konnte eine einfache Blinddarmentzündung das Ende bedeuten. Ja, es gab sie einmal in unserem Land, die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Aber dazu braucht es den Glauben an Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist. Was wäre, wenn wir diese Sicht zurückgewinnen? Ich bin sicher, wir könnten fröhlicher leben. Wir könnten fröhlicher leben. Wir könnten das Leben richtig genießen, ohne Angst, dass dieser Genuss irgendwann mal einfach nur zerbricht. Wir könnten danken, dass es nur so sprudelt. Wir würden vielleicht nichts für selbstverständlich nehmen. Wir könnten tatsächlich in die Hände spucken und anpacken, wo es echt klemmt und Not tut, weil wir den Blick aus dem eigenen Bauchnabel wegwenden können. 4 Tage ist Lazarus tot, mausetot. Nach jüdischem Denken verlässt die Seele den Verstorbenen nach 3 Tagen. Der Verwesungsprozess hat in diesem warmen Klima schon eingesetzt. Er stinkt schon. Jetzt erst ist Jesus da. Als menschlich gesehen alles vorbei ist, als es zum Himmel stinkt. Und Jesus kommt noch nicht einmal direkt ins Haus von Martha und Maria und er geht auch nicht erst ans Grab des Lazarus, sondern irgendwie hat Martha mitbekommen, wo er ist. Ich vermute mal, Jesus war das viel zu viel Getöse, Gewirbel und Katzenjammer. Aber Martha trifft ihn in einiger Entfernung vom Dorf. Und wieder diese manipulative Sprache. Wärst du da gewesen, wäre Lazarus nicht gestorben. Jesus, fühl dich ruhig ein bisschen schlecht. Du hättest helfen können. Warum hast du denn nicht? Das sagt sie nicht direkt, eben nur indirekt. Aber sie fügt hinzu, ich weiß, Gott hört dich zu jeder Zeit. Nur, dass sich mit Lazarus jetzt noch etwas ändern wird, das schließt Martha aus. Am jüngsten Tage, da wird er auferstehen, aber das Grab bleibt zu, er stinkt schon. Und da ist dieses wunderbare Wort Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung. Das ist mehr als es gibt eine Auferstehung. Genau 40 Mal, finde es interessant, genau 40 Mal taucht das griechische Wörtchen Anastasis im Neuen Testament auf. Jesus ist die Auferstehung in Person, das Leben leibhaftig, schon hier und heute, die Perspektive, die einzig tragende Hoffnungsperspektive für uns und für diese geschundene Welt. Ich weiß nicht, ob Konfirmanden heute da sind, ich denke schon, es lohnt sich, mit ihm schon jetzt zu leben. Wartet nicht, bis ihr 40, 50 oder 80 seid. Freilich, was mit Lazarus jetzt passiert, ist nicht wirklich die Auferstehung. Es ist nur ein Zurückholen in das alte Leben. Es ist eine Auferweckung. Es ist das 7. Zeichen, Wunderzeichen im Johannesevangelium und natürlich das Mächtigste, das Souveränste. Das ist die Demonstration der göttlichen Macht schlechthin. Aber Lazarus wird und muss wieder sterben eines Tages. Die Legende sagt, Lazarus sei später Bischof von Zypern geworden und er habe nie wieder in seinem Leben gelacht. Ganz ehrlich, Mir würde auch das Lachen vergehen, wenn sie mich aus der Herrlichkeit Gottes in dieses Leben zurückholten. Bin gleich zu Ende. Jesus setzt dieses Zeichen, dass es alle sehen können, die vor der Grabhöhle des Lazarus versammelt sind. Ich bin der Lebendige, ich habe die Macht über den Tod. Am Grab des Lazarus darfst du sehen und glauben. Jesus hat die Macht über die Feindschaft, über das, was den Menschen zerstört. Und er führt und hat diese Macht nicht wie ein souveräner Guru, der nur so dahin gleitet, unangefochten von nichts und niemand. Jesus wird böse, er ergrimmt im Geist. Es schmerzt ihn, wenn er mit ansehen muss, was Menschen durchleiden und erleben müssen. Es schmerzt ihn, wenn er der Realität des Todes auch begegnet. Warum? Weil das nicht vorgesehen war im Schöpfungsplan Gottes. Weil das nicht vorgesehen war für den Menschen, dass er so leiden muss und sterben. Und als Jesus Maria sieht, da fließen ihm auch die Tränen. Es berührt ihn im Innersten, auch als den, der die Macht hat, darüber es zu beenden. Sei dir versichert, auch deine Not, deine Tränen, deine Dunkelheit gehen an ihm nicht unberührt vorüber. Er sammelt unsere Tränen in seinen Krug, so heißt es in den Psalmen. Und er wird, das ist gewiss, sein vollmächtiges Wort sprechen: Komm heraus aus dem Grab, du sollst leben. Jetzt schon und erst recht dann. Denn ich lebe und du sollst auch leben. Amen.